genau hin. Zwischen deinem Herzschlag und der Stille liegt ein Raum, in dem Worte zu Bildern werden und Bilder zu etwas, das bleibt. Du hörst Sybos Midnight Stories. Eintauchen in die Dunkelheit der Geschichten.
Diese Geschichte basiert frei auf einer alten Sage aus dem Ruppiner Land. Seit Jahrhunderten wird sie im Flüsterton erzählt. Von Wanderern, von Fischern, von jenen, die den Wald zwischen Kalksee und Tornosee besser kennen, als ihnen lieb ist. Die folgende Erzählung ist eine Interpretation von Sybo 69. Düsterer, näher an den alten Ängsten und tief verwurzelt im Aberglauben jener Zeit. Alle Figuren, Namen und Handlungen sind frei erfunden. Denn manche Sagen sind nur Geschichten. Und manche hätten vielleicht besser im Boden bleiben sollen. Die Hexe von Beutenmühle. Prolog. Heute. Im Wald zwischen Kalksee und Tornosee. Der Wanderer war spät dran. Eigentlich wollte er längst in Neuruppin sein, doch der Weg von Fleckenzechlin hatte sich länger gezogen als gedacht. Nun lag die Nacht über dem Land schwer und mondlos und das einzige Licht kam von seiner Stirnlampe, die einen schmalen Kegel in die Dunkelheit schnitt. Der Pfad führte ihn in das Waldstück zwischen Kalksee und Tornosee. Ein Gebiet, das selbst Einheimische meiden, wenn die Sonne untergeht. Die Bäume standen dicht, ihre Stämme schwarz wie verbranntes Holz und der Boden war weich, als würde er atmen. Nach ein paar Minuten bemerkte er, dass der Weg sich verändert hatte. Er war schmaler geworden, unbekannt. Und der Wald war stiller als zuvor. Kein Rascheln, kein Vogelruf. Nicht einmal das leise Gluckern der Seen war zu hören. Nur ein Geräusch blieb, ein Kratzen, tief unter der Erde. Der Wanderer blieb stehen. Sein Atem hing als Nebel in der Luft. Er kniete sich hin, schob Laub und Moos beiseite. Der Boden fühlte sich warm an. Unnatürlich warm für eine Nacht wie diese. Dann sah er etwas. Ein Stück Ton. Rund, alt. Mit einem eingeritzten Zeichen, das aussah wie ein Auge. Er grub weiter, die Finger zitterten. Schließlich zog er einen versiegelten Krug aus der Erde. Der Deckel war mit Pech verschmiert, das zu schwarzen Stein erstarrt war. Ein feiner Riss zog sich über das Siegel. Frisch, als wäre er erst vor wenigen Stunden entstanden. In dem Moment, als er den Krug in den Händen hielt, wurde die Luft um ihn herum eiskalt. Sein Atem stockte. Hinter ihm knackte ein Ast. Dann hörte er es. Ein Lachen. Alt, weiblich, bösartig und so nah, dass er den warmen Atem an seinem Ohr spürte. Vor 300 Jahren. Die Beutenmühle lag einsam am Rand des Waldes. Dort, wo der Bienenbach sich zwischen moosigen Steinen hindurchschlängelte und sein stetiges Murmeln wie ein ferner Atem klang. Die Bäume standen so dicht, dass selbst am hellsten Sommertag kaum ein Sonnenstrahl den Boden erreichte. Vor 300 Jahren war dieser Ort noch abgeschiedener als heute. Kein Weg führte hierher, der nicht von Wurzeln überwuchert war, und kein Mensch kam vorbei, der nicht einen Grund hatte. An diesem Abend war die Mühle erfüllt von dumpfem Rhythmus der Mahlsteine. Der junge Müllergeselle Johann schaufelte das Korn in den Trichter. Seine Hände rau, seine Kleidung vom Staub des Tages bedeckt. Er war ein stiller, fleißiger Bursche, der selten klagte. Doch heute lag etwas in der Luft. Etwas, das ihn unruhig machte. Der Müller Brandt, ein kräftiger Mann mit grauem Bart und wettergegerbtem Gesicht, bemerkte es. »Du wirkst, als hättest du einen Geist gesehen«, brummte er, ohne von seiner Arbeit aufzublicken. Johann zwang sich zu einem Lächeln. »Nur müde, Meister.« Doch das war nicht die Wahrheit. Seit Tagen hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden. Immer wenn er spät abends das Mühlrad kontrollierte, glaubte er, Schritte hinter sich zu hören. Und manchmal, wenn er sich bückte, um das Wasser im Kanal zu prüfen, sah er im Augenwinkel etwas Dunkles, das sich bewegte. Ein Schatten, der nicht zu einem Baum gehörte. Als die Arbeit getan war, legte sich Johann auf sein Strohlager im kleinen Nebenraum. Der Wind pfiff durch die Ritzen und das Knarren der Balken war ihm vertraut. Doch heute klang es anders. Tiefer, schwerer, fast wie Atemzüge. Er zog die Decke enger um sich und schloss die Augen. Dann wurde es plötzlich still. Unnatürlich still. Johann öffnete die Augen. Der Raum lag im Halbdunkel. Nur ein schwacher Lichtstreifen fiel durch die Tür. Er wollte sich aufsetzen, doch eine Kälte legte sich auf seine Brust, als würde jemand mit eiskalten Fingern auf ihn sitzen. Ein Flüstern glitt durch den Raum. Leise, nah, unverkennbar.
Johann.
Er erstarrte. Das war keine Einbildung. Die Stimme war klar, aber körperlos wie ein Hauch, der direkt an seinem Ohr vorbeistrich.
Steh auf,
flüsterte sie.
Ich kenne den Ort, an dem mein Schatz ruht.
Johann fuhr hoch. Vor ihm stand eine Gestalt. Durchsichtig, blass, mit Augen, die wie zwei glimmende Kohlen wirkten. Der Geist eines Mannes, vielleicht eines Knechts, vielleicht eines Wanderers. Die Kleidung war alt, zerrissen und der Körper schien sich im Wind zu wiegen, obwohl kein Wind wehte. Johann wollte schreien, doch kein Laut kam über seine Lippen. Der Geist hob eine Hand.
Fürchte dich nicht. Ich will dir helfen.
Johann rang nach Atem. Was willst du von mir?
Folge mir, sagte der Geist. Ich zeige dir, wo Reichtum liegt, der dir zusteht.
Johann schüttelte den Kopf. Ich muss erst den Meister fragen. Der Geist lächelte. Es war kein freundliches Lächeln.
Dann tu das. Aber komm. Bald.
Und mit einem Ruck verschwand die Gestalt, als hätte sie sich in den Schatten der Mühle aufgelöst. Johann blieb zurück. Zitternd, schweißnass, unfähig zu begreifen, was er gesehen hatte. Doch eines wusste er sicher. Er würde den Müller informieren. Denn was immer das war, es war nicht von dieser Welt. Und es wollte etwas von ihm. Der Morgen graute über der Boltenmühle, doch das Licht schaffte es kaum durch die schweren Wolken. Der Bienenbach rauschte unruhiger als sonst, als wüsste er, dass etwas im Gange war, das nicht hätte geschehen dürfen. Johann stand mit gesenktem Kopf vor dem Müller. Seine Hände zitterten, während er erzählte, was in der Nacht geschehen war. Von der Kälte, von der Stimme, von dem Geist, der ihn beim Namen gerufen hatte. Müller Brandt hörte schweigend zu. Sein Gesicht blieb hart, doch seine Augen verrieten etwas anderes. Angst oder vielleicht Erinnerung? Ein Schatz, sagst du, murmelte er schließlich. Und ein Geist, der dich führen will. Johann nickte. Er sagte, er wolle helfen. Brandt schnaubte.
Geister helfen nicht, sie fordern.
Er wandte sich ab, ging ein paar Schritte, dann blieb er stehen. Aber wenn er dir wirklich erschienen ist, dann hat er einen Grund. Und wenn ein Schatz im Spiel ist, er drehte sich wieder um, dann komme ich mit. Johann schluckte. Er hatte gehofft, der Müller würde ihn für verrückt erklären, ihn zurück in die Arbeit schicken, alles vergessen machen. Doch nun gab es kein Zurück. Der Geist erschien ihnen in der Abenddämmerung. Nicht im Schlaf, nicht im Traum, sondern mitten im Hof der Mühle, als wäre er aus dem Nebel des Bienenbachs gestiegen. Seine Augen glühten wie zwei Funken im Wind.
Folgt mir, sagte er. Es ist Zeit.
Der Müller griff nach einer Laterne, Johann nach einer Schaufel. Gemeinsam folgten sie dem Geist in den Wald. Der Weg führte sie über schmale Pfade, vorbei an knorrigen Wurzeln und dunklen Tümpeln, in denen sich das letzte Licht des Tages spiegelte. Der Geist führte sie tiefer in den Wald, bis die Bäume so dicht standen, dass selbst das Licht der Laterne kaum noch reichte. Der Boden wurde weich, fast sumpfig und ein fauliger Geruch hing in der Luft. Dann blieb der Geist stehen.
Hier, flüsterte er.
Johann hob die Laterne und erstarrte. Zwischen den Wurzeln des alten Baumes lag er. Nicht einfach nur ein Hund. Etwas, das nur die Form eines Hundes hatte. Sein Fell war so schwarz, dass es das Licht verschluckte, als wäre er ein Loch in der Welt. Kein Glanz, kein Schimmer, nur Dunkelheit. Seine Augen glühten nicht einfach rot. Sie wirkten wie zwei tiefe, brennende Wunden, aus denen Hitze strömte. Der Hund atmete nicht.
Er blinzelte nicht, er bewegte sich nicht und doch hatte Johann das Gefühl, dass er sie ansah. Nicht mit den Augen, sondern mit etwas Tieferem. Der Müller flüsterte:
Bei Gott, was ist das?
Der Hund erhob sich langsam. Nicht wie ein Tier, sondern wie etwas, das sich daran erinnerte, wie man einen Körper benutzt. Seine Gelenke knackten, als wären sie aus altem Holz. Sein Maul öffnete sich ein Stück. Und kein Atem kam heraus. Nur ein tiefes, vibrierendes Grollen, das eher wie ein Echo klang als wie ein Laut. Der Geist hob die Hand.
Fürchtet ihn nicht. Er bewacht nur, was euch gehört.
Doch Johann spürte, wie ihm die Knie weich wurden. Denn der Hund bewachte nicht einfach einen Schatz. Er bewachte ein Geheimnis. Und er wusste, dass sie es ihm nehmen wollten. Als sie zu graben begannen, folgte der Hund jede ihrer Bewegung. Sein Kopf drehte sich nicht, aber sein Schatten tat es. Langsam, unabhängig vom Körper, wie ein zweites Wesen, das sie beobachtete. Und als die Truhe endlich aus der Erde ragte, hörte Johann ein Geräusch, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Der Hund lächelte. Nicht mit Freude, nicht mit Wut, sondern mit dem Wissen, dass sie einen Preis zahlen würden. Der Müller kniete sich hin, wischte Erde beiseite und öffnete den Deckel. Ein schwacher, silbriger Schimmer erhellte die Dunkelheit. Münzen, Schmuck, alte Silberstücke, die im Licht der Laterne funkelten. Johann starrte fassungslos hinein.
»Bei allen Heiligen«,
der Geist lächelte,
»teilt gerecht und vergesst nicht, wem ihr dankt.«
Dann löste er sich auf, wie Rauch, der vom Wind fortgetragen wird. Der Hund erhob sich langsam, drehte sich um und verschwand lautlos im Wald, als wäre er nie da gewesen. Johann und der Müller blieben zurück, mit dem Schatz, mit dem Schweigen und mit einem Gefühl, das schwerer wog als jede Münze in der Truhe. Sie ahnten nicht, dass dies erst der Anfang war. Der Schatz lag nun in der Mühle, verborgen unter einem losen Bodenbrett. Der Müller und Johann hatten ihn gerecht geteilt, so wie der Geist es verlangt hatte. Doch während die Männer erschöpft und erleichtert waren, brannte in Gertrud, der Müllerin, ein anderes Feuer. Sie hatte den Schatz gesehen. Sie hatte gesehen, wie viel Silber darin lag. Und sie hatte gesehen, wie die Männer ihn teilten, ohne sie. Seitdem nagte etwas an ihr. Ein Gedanke, der erst flüsterte, dann sprach, dann schrie. Warum sollte sie teilen? Warum sollte sie sich mit der Hälfte zufrieden geben? Die Nacht senkte sich über die Boltenmühle. Der Bienenbach rauschte leise, doch sein Klang wirkte verändert. Dumpfer, schwerer, als würde er etwas verbergen. Der Wind strich durch die Bäume, aber er brachte keinen Trost. Johann schlief. Die Arbeit, der Schreck, der Wald, all das hatte ihn erschöpft. Sein Atem ging ruhig, sein Körper lag entspannt auf dem Strohlager. Gertrud stand in der Tür des Nebenraums. In der Hand hielt sie die Axt. Ihr Gesicht war bleich, die Augen weit geöffnet. Sie wirkte, als würde sie nicht ganz in dieser Welt stehen. Als würde etwas anderes durch sie hindurchsehen. Sie trat näher. Langsam. Schritt für Schritt. Jeder Schritt ein leises Knacken im Stroh. Johann murmelte etwas im Schlaf, drehte sich zur Seite. Für einen Moment zögerte sie. Ein winziger Moment, in dem die Welt stillstand. Dann hob sie die Axt. Der erste Schlag war dumpf, der zweite lauter. Der dritte hallte durch die Mühle wie ein Schrei. Der Bienenbach verstummte, der Wind hielt den Atem an. Und irgendwo im Wald antwortete ein tiefes, kehliges Knurren. Gertrud schleifte den Körper hinaus, ihre Hände rot, ihre Kleidung schwer vom Blut. Der Wald nahm sie auf wie eine alte Bekannte. Die Bäume standen dicht und der Boden war weich. Sie zog Johann zu der Stelle, an der der Hund gesessen hatte, zu dem alten Baum, dessen Wurzeln wie Finger aus der Erde ragten. Dort begann sie zu graben. Der Mond verschwand hinter einer Wolke, die Dunkelheit wurde dichter. Und plötzlich hörte sie etwas hinter sich. Ein Atemzug. Warm, feucht, nah. Sie drehte sich um. Doch, da war nichts. Nur der Wald, nur die Stille, nur die Dunkelheit. Sie begrub Johann hastig, warf Erde über ihn, bis nichts mehr zu sehen war. Dann rannte sie zurück zur Mühle, ohne sich umzusehen. Doch der Wald sah ihr nach. Und etwas anderes auch. Als Gertrud in der Mühle ankam, war ihr Gesicht bleich. Sie wusch sich die Hände, doch das Wasser färbte sich nicht rot. Es blieb klar. So klar, dass sie ihr eigenes Spiegelbild darin sah. Und hinter sich, für einen Herzschlag lang, zwei glühende Augen. Sie fuhr herum. Nichts. Nur das Knarren der Balken. Nur das Rauschen des Bienenbachs. Nur die Nacht. Doch in dieser Nacht schlief Gertrud nicht, denn sie wusste, dass der Wald sie beobachtet hatte und dass der Hund nicht vergessen würde. Am nächsten Morgen wirkte die Beutenmühle seltsam leer. Der Bienenbach rauschte wieder, doch sein Klang war verändert, heller, fast spöttisch. Der Müller wunderte sich, dass Johann nicht zur Arbeit erschien, doch Gertrud war schneller mit einer Erklärung. »Er ist fort«, sagte sie knapp, während sie Wasser in den Kessel goss. »Hat wohl Angst bekommen oder wollte seinen Anteil allein genießen?« Der Müller runzelt die Stirn. »Ohne ein Wort? Das passt nicht zu ihm.« Gertrud zuckte mit den Schultern. »Man kennt die Herzen der Menschen nicht.« Doch in ihren Augen lag etwas, das der Müller nicht deuten konnte. Etwas Kaltes. Etwas, das nicht dorthin gehörte. Die Tage danach wurden schwer. Die Mühle musste weiterlaufen. Sie musste. Der Müller hatte Abgaben zu leisten, Schulden beim Grundherrn, Verpflichtungen, die ihn wie eiserne Ketten hielten. Ohne die Mühle war er nichts. Ein Müller ohne Mühle war ein Bettler. Und tief in seinem Inneren nagte ein anderer Gedanke. Er hatte den Schatz angenommen. Er hatte den Geist gehört. Er hatte den Hund gesehen. Vielleicht war all das, was nun geschah, seine Strafe. Vielleicht war es seine Pflicht, es zu ertragen. So arbeitete er weiter. Mit schwerem Herzen, mit schlaflosen Nächten, mit dem Gefühl, dass die Mühle ihn nicht gehen lassen würde, selbst wenn er wollte. Gertrud jedoch veränderte sich. Sie schlief kaum noch. Ihre Haut wurde fahl, ihre Augen tief. Manchmal stand sie mitten in der Nacht am Fenster und starrte in den Wald, als würde sie auf etwas warten. Oder auf jemanden. Dann, nur wenigen Wochen nach Johanns Verschwinden, geschah es. Gertrud brach am frühen Morgen zusammen. Ohne Vorwarnung, ohne Krankheit. Sie sank einfach zu Boden, als hätte jemand den Faden ihres Lebens durchtrennt. Der Müller rief nach Hilfe, doch es war zu spät. Ihr Körper war kalt, ihre Augen starr und auf ihren Lippen lag ein Ausdruck, der nicht nach Frieden aussah. Eher nach Überraschung oder Furcht. Am Tag der Beerdigung versammelten sich die wenigen Nachbarn, die es in dieser abgelegenen Gegend gab. Der Sarg stand vor der Mühle, schlicht und aus grobem Holz. Der Müller stand daneben, bleich und erschöpft, und doch blieb er. Er konnte nicht fort, nicht von der Mühle, nicht von seiner Schuld. Der Pfarrer begann gerade mit dem Gebet, als ein Schrei durch die Menge ging. »Da, am Fenster!« Alle Köpfe fuhren herum, und dort im oberen Fenster der Mühle stand Gertrud. Nicht blass, nicht tot, sondern lebendig, mit einem verzerrten Grinsen im Gesicht. Sie spuckte etwas Dunkles hinab, das wie schwarzer Schleim aussah. Sie klatschte in die Hände und ihr Lachen schnitt durch die Luft wie ein Messer. Der Müller stolperte zurück. Das kann nicht sein. Der Pfarrer bekreuzigte sich. Öffnet den Sarg, sofort. Zwei Männer rissen den Deckel auf und erstarrten. Der Sarg war leer. Nur ein alter, abgenutzter Besen lag darin. Schief, als hätte ihn jemand achtlos hineingeworfen. Ein Raunen ging durch die Menge. Jemand flüsterte, Hexe. Ein anderer, sie ist zurückgekehrt. Der Müller sank auf die Knie. Gertrud, was hast du getan? Doch die Antwort kam nicht von ihr. Sie kam aus der Mühle. Ein Poltern, ein Kratzen, ein Lachen, das durch die Balken vibrierte. Gertrud war tot. Und doch war sie hier. Und sie würde nicht gehen. In den folgenden Nächten begann der Spuk. Mehl verwandelte sich zu Asche, Wasser kochte ohne Feuer. Der Bienenbach rauschte rückwärts, als würde er die Zeit selbst verspotten und immer wieder hörte der Müller Schritte im Haus. Schwere Schritte, langsame Schritte. Manchmal sah er im Augenwinkel eine Gestalt, manchmal hörte er ein Flüstern, manchmal roch er den fauligen Atem eines Tieres. Und einmal, nur einmal, sah er draußen am Waldrand zwei glühende Augen. Der Hund war zurück. Und der Müller wusste, er konnte nicht fliehen. Nicht vor der Mühle, nicht vor seiner Schuld, nicht vor dem, was er mit dem Schatz in sein Leben gelassen hatte. Die Nächte nach der Beerdigung wurden länger, dunkler, schwerer. Der Müller arbeitete weiter, weil er musste und weil er glaubte, dass alles, was geschah, seine Strafe war. Für den Schatz, für das Schweigen, für das, was er geahnt, aber nie ausgesprochen hatte. Doch die Mühle begann sich gegen ihn zu wenden. Es begann mit Geräuschen. Zuerst nur leise, ein Kratzen an den Wänden, ein Poltern auf den Dachboden, ein Flüstern im Mahlraum. Der Müller redete sich ein, es seien Tiere, der Wind, die alten Balken. Doch dann wurde es lauter. In einer Nacht wachte er auf, weil jemand oder etwas über den Boden schlurfte. Langsam, schwer. Die Schritte kamen näher bis vor seine Tür. Dann hörte er ein tiefes, kehliges Atmen. Er hielt den Atem an. Die Tür bewegte sich ganz leicht, als würde jemand mit einem Finger darüber streichen. Dann Stille. Am nächsten Morgen fand er Mehl auf dem Boden. Nicht verschüttet, nicht verstreut, sondern in Form eines Fußabdrucks. Ein nackter Fuß, klein, frauenhaft. Gertruds Fuß. Der Müller sank auf die Knie.
Herr im Himmel, vergib mir!
Doch der Himmel schwieg. In der folgenden Nacht hörte er das Mühlrad. Es drehte sich. Schneller als je zuvor, obwohl der Bienenbach kaum Wasser führte. Er rannte hinaus und erstarrte. Das Rad drehte sich gegen die Strömung. Das Wasser floss rückwärts. Und auf dem Rad, zwischen den Speichen, sah er etwas hängen. Ein Stück Stoff. Gertruds Schürze. Er griff danach und spürte, wie etwas Kaltes seine Hand umschloss. Unsichtbar, hart, wie eine Hand aus Eis. Er riss sich los und stolperte zurück ins Haus. Doch die Mühle ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. In der dritten Nacht hörte er Stimmen. Nicht eine, viele. Flüsternd, murmelnd, lachend. Sie kamen aus dem Mahlraum. Er nahm die Laterne, öffnete die Tür und das Licht flackerte. Das Mehl auf dem Boden bewegte sich, wie von unsichtbaren Fingern gezogen. Es formte Worte. Du hast sie gelassen. Der Müller fiel zurück. Die Laterne rutschte ihm aus der Hand. Das Licht erlosch. Die Dunkelheit verschluckte ihn. Und dann hörte er es. Ein Knurren. Tief, langgezogen. Aus der Ecke des Raums. Zwei Augen öffneten sich. Rot, glühend, wie zwei brennende Wunden. Der Hund. Er trat aus dem Schatten. Langsam. Sein Fell verschluckte das letzte Restlicht. Sein Atem war heiß wie Feuer und roch nach Erde. Nach Graberde. Der Müller wich zurück.
Ich wollte das nicht. Ich wollte niemanden schaden.
Der Hund legte den Kopf schief, als würde er zuhören oder urteilen. Dann öffnete er das Maul. Doch statt eines Bisses kam etwas anderes heraus. Ein Lachen. Gertruds Lachen. Hell, schneidend, wahnsinnig. Der Müller schrie und rannte aus dem Raum, stolperte die Treppe hinauf, verriegelte die Tür hinter sich. Doch das Lachen folgte ihm. Durch die Wände, durch die Balken, durch die Dunkelheit. Und in dieser Nacht schlief er nicht. In der vierten Nacht geschah dann das pure Entsetzen. Er wachte auf, weil etwas im Flur stand. Er hörte es nicht, er fühlte es. Eine Präsenz, schwer, falsch. Ein trockenes Knacken folgte, wie Knochen, die brechen. Der Müller setzte sich auf.
Wer ist da?
Keine Antwort. Nur ein zweites Knacken. Näher, direkt vor der Tür. Die Klinke zuckte. Einmal. Dann wieder. Dann langsam nach unten. Die Tür öffnet sich ein Spalt und dort stand sie. Gertrud. Oder das, was von ihr übrig war. Ihr Körper war falsch. Zu lang,
zu schmal, die Schultern viel zu hoch, als wären die Gelenke verrutscht. Ihr weißes Kleid hing trocken und staubig an ihr, als wäre es seit Jahren nicht mehr berührt worden. Ihr Kopf hing schief, viel zu schief, als wäre der Hals gebrochen und nie wieder richtig zusammengewachsen. Ihr Haar fiel wirr über ihr Gesicht, doch zwischen den Strähnen sah ihr Augen. Schwarz, leer und doch voller Vorwurf. Sie bewegte sich, nicht gehend, nicht schleichend, sondern ruckartig, in kurzen, abgehackten Stößen, als würde jemand unsichtbar an ihren Gliedern ziehen. Der Müller würgte einen Laut hervor.
Nein, nein, du bist tot.
Gertruds Kopf ruckte zur Seite. Einmal, zweimal, dann sah sie ihn an.
Gott.
Ihre Stimme war trocken, staubig, als käme sie aus einem Mund, der seit Jahren nicht mehr gesprochen hatte.
Ich wäre nicht tot.
Ein Ruck, ein Schritt.
Wenn du den ganzen Schatz genommen hättest.
Der Müller begann zu weinen.
Bitte, bitte, ich wollte das nicht.
Gertrud legte den Kopf schief, noch schiefer, bis es unmöglich wurde.
Ich weiß.
Sie hob eine Hand. Ihre Finger waren lang, dünn, knochig. Sie berührte seine Brust.
Und jetzt wirst du es auch bereuen.
Der Müller schrie. Und die Gestalt verschwand. In einem einzigen ruckartigen Zucken. Als hätte jemand das Bild aus der Welt gerissen. Er blieb allein zurück. Zitternd, keuchend, schweißgebadet. Und er wusste, Gertrud war nicht einfach ein Geist. Sie war etwas anderes geworden. Etwas, das die Mühle durchdrang wie ein Gift. Und der Hund war ihr Schatten, ihr Wächter, ihr Richter. Und sie war noch nicht fertig. Der Müller war nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Nächte hatten ihn gebrochen. Der Spuk hatte ihn ausgehöhlt und die Mühle, sein Zuhause, sein Lebenswerk, war zu einem Käfig geworden, der ihn nicht mehr gehen ließ. Er wusste, dass er Hilfe brauchte. Doch wer sollte ihm glauben? Wer würde sich in diese Mühle wagen? Die Antwort kam in Form zweier Fremder. Es war ein grauer Morgen, als sie auftauchten. Zwei Männer, die aussahen, als wären sie aus einem anderen Jahrhundert gefallen. Der eine war groß, hager, mit tiefen Augenringen und einem Mantel, der nach Kräutern und Rauch roch. Der andere kleiner, kräftiger, mit einem ledernen Beutel voller seltsamer Werkzeuge. Kreide, Fläschchen, Metallringe, ein Stück schwarzer Kohle. Sie stellten sich nicht mit Namen vor, sie sagten nur: Wir haben gehört, was hier geschieht. Der Müller wollte widersprechen, wollte lügen, wollte fliehen, doch seine Stimme versagte. Er nickte nur. Der große Mann trat in die Mühle. Er blieb stehen, atmete ein und schloss die Augen. Sie ist hier, sagte er. Und sie ist wütend. Der Müller sank auf einen Stuhl.
Gertrud, sie war nicht immer so.
Der kleine Mann kniete sich hin und berührte den Boden. Seine Finger glitten durch das Mehl, das sich wie lebendig bewegte.
Es ist kein gewöhnlicher Geist, murmelte er. Das ist ein gebundener Schatten, ein Fluch, genährt von Schuld und Blut.
Der Müller schluckte. Er wusste, dass es stimmte. Die Männer begannen ihre Arbeit, sobald die Sonne sank. Sie zeichneten Kreise aus Kreide auf dem Boden. Sie stellten Flaschen auf, gefüllt mit dunkler Flüssigkeit. Sie murmelten Worte, die der Müller nicht verstand. Die Luft wurde schwerer, kälter, dicker. Der Müller spürte, wie die Mühle den Atem anhielt. Dann hörten sie es. Ein Kratzen, ein Poltern, ein Lachen. Gertrud. Die Balken knarrten, als würden sie sich winden. Das Mühlrad drehte sich, obwohl der Bienenbach stillstand. Die Fenster zitterten, der große Mann rief: Sie kommt, bereitet euch vor! Der Müller wich zurück, presste sich gegen die Wand. Die Erscheinung, ein Schatten, kroch die Wand hinauf. Langsam, dann schneller, dann ruckartig. Er formte sich, verdichtete sich, wurde zu einer Gestalt. Gertrud. Ihr Körper war falsch. Zu lang, zu schmal. Die Gelenke verrutscht, als hätte man sie falsch zusammengesetzt. Ihr Kopf hing schief, viel zu schief. Ein trockener Ruck und er drehte sich in einen Winkel, der nicht möglich war. Ihr weißes Kleid war staubig und alt und trocken wie altes Papier. Ihr Haar hing wirr über ihr Gesicht, doch zwischen den Strähnen sah man ihre dunklen, schwarzen, leeren Augen, die voller Hass waren. Sie öffnete den Mund. Kein Laut kam heraus. Stattdessen hörten sie etwas anderes. Ein Knurren, tief, langgezogen, aus der Dunkelheit hinter ihr. Der Hund. Er trat hervor, größer als zuvor, sein Fell wie flüssige Nacht. Seine Augen zwei brennende Wunden, sein Maul öffnete sich und Gertruds Lachen kam heraus. Der Müller schrie, die Männer blieben ruhig. Jetzt, rief der kleine Mann. Die Jagd beginnt. Sie schleuderten die Flaschen zu Boden. Ein beißender Rauch stieg auf, Gertrud kreischte. Ein Laut, der die Luft zerriss. Der Hund sprang vor, doch der große Mann rammte einen Metallring in den Boden. Ein Lichtkreis flammte auf, der Hund prallte dagegen. Er heulte. Ein Laut, der den Müller in die Knie zwang. Gertrud wand sich, ihre Gestalt flackerte, sie bewegte sich ruckartig, als würde jemand unsichtbar an ihren Gliedern reißen. Sie griff nach dem Müller, ihre Hände wie Krallen aus Schatten.
Du hast mich gelassen,
schrie sie.
Du hast mich verraten.
Der Müller weinte.
Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht.
Der große Mann rief. Bindet sie, jetzt! Der kleine Mann zog eine Tonflasche hervor. Alt, rissig, mit einem Siegel, das aussah wie ein Auge. Er öffnete sie. Ein Sog entstand. Ein tiefes, unnatürliches Ziehen, als würde die Luft selbst fliehen wollen. Gertrud hörte auf zu schreien. Ihr Kopf ruckte herum. Ihre Augen weiteten sich.
Nein!
Der Sog wurde stärker. Staub wirbelte auf. Die Kreidekreise glühten. Die Laterne flackerte.
Nein!
Gertrud schrie. Ein Schrei, der die Mühle erzittern ließ. Ein Schrei, der nicht aus einem Mund kam, sondern aus etwas Tieferem. Ihr Körper begann sich zu verformen, zu zerreißen, zu Rauch zu werden, zu Schatten. Zu etwas, das nicht in diese Welt gehörte. Der Hund sprang vor, doch er löste sich auf, wie Staub im Licht. Gertrud wurde hineingezogen, Stück für Stück. Erst die Haare, dann die Arme, dann das Gesicht, das sich verzog, als würde es in sich selbst stürzen.
Ich komme wieder!
Ein letzter Ruck und sie war weg. Die Flasche bebte. Der kleine Mann drückte das Siegel hinein. Der große Mann goss Pech darüber. Dick, schwarz, heiß. Das Beben hörte auf. Stille. Es ist getan, sagte der große Mann. Doch sie darf nicht hierbleiben. Sie gingen mit dem Müller in den Wald zwischen Kalksee und Tornosee. Dorthin, wo der Boden weich war und der Wind immer etwas flüsterte. Sie gruben ein Loch, tief, sehr tief. Die Flasche wurde hineingesetzt, mit Erde bedeckt, mit Steinen beschwert. Sie wird ruhen, sagte der kleine Mann, solange niemand sie findet. Der Müller nickte, er fühlte sich leer, zerbrochen, aber frei. Die Männer verschwanden so lautlos, wie sie gekommen waren, und die Mühle wurde wieder still. Doch im Wald, unter der Erde, in der Dunkelheit, regte sich etwas. Ein Kratzen, ein Flüstern, ein Lachen. Und der Fluch wartete.
Heute. Der Wanderer stand im Wald zwischen Kalksee und Tornosee, genau dort, wo der Boden weich war und die Bäume dicht standen. Der Wind strich durch die Äste, doch er brachte keinen Trost, nur Kälte, nur Stille. Er hatte den Krug ausgegraben, ohne zu wissen, was er da in den Händen hielt. Der Ton war alt, das Siegel rissig und etwas darin bewegte sich. Er drehte den Krug in seinen Händen. Ein feiner, kaum hörbarer Laut drang daraus hervor. Ein Kratzen, ein Flüstern, ein Lachen. Der Wanderer fröstelte. Was zum? Er hob den Krug näher ans Gesicht.
Das Siegel war wirklich alt, brüchig, fast pulverig. Er strich mit dem Daumen darüber. Ein winziger Splitter brach ab. Der Wind verstummte, der Wald hielt den Atem an. Und dann ein Riss. Fein, hoch, wie das Knacken eines Knochens. Der Wanderer wich zurück. Nein, nein, das war doch nur... Der Krug vibrierte ganz leicht, wie ein Herzschlag. Dann hörte er es ganz nah, direkt an seinem Ohr.
Johann!
Der Wanderer erstarrte. Er hieß nicht Johann. Er hieß nicht einmal ähnlich. Er drehte sich um. Niemand da. Doch der Krug vibrierte stärker. Ein zweiter Laut drang heraus. Tiefer, heiser. Ein Knurren. Der Wanderer stolperte zurück. Er ließ den Krug fallen. Er traf den Boden nicht. Etwas fing ihn auf. Etwas Schwarzes. Etwas, das sich aus dem Schatten löste wie flüssige Nacht. Zwei Augen öffneten sich. Rot, glühend, hungrig. Der Wanderer schrie, doch der Wald verschluckte den Laut. Der Hund trat hervor. Langsam, lautlos. Sein Fell verschluckte das Licht, sein Atem roch nach Erde und Tod. Der Krug in seinem Maul vibrierte weiter. Ein Lachen drang daraus hervor. Gertruds Lachen. Hell, schneidend, wahnsinnig. Der Hund legte den Kopf schief, als würde er den Wanderer mustern, als würde er entscheiden. Dann trat er einen Schritt näher. Der Wanderer wich zurück, doch seine Füße versanken im weichen Boden. Er fiel, hart, der Hund stand über ihm, das Lachen im Krug verstummte. Für einen Moment war alles still. Dann öffnete der Hund das Maul. Der Krug fiel heraus, er zersprang. Ein schwarzer Nebel schoss heraus, wirbelte durch die Luft, formte sich zu einer Gestalt. Gertrud. Ihr Gesicht verzerrt, ihre Augen schwarz, ihr Mund weit geöffnet. Sie beugte sich über den Wanderer. Ihr Atem roch nach Moder, nach Grab, nach Schuld.
Du hast mich befreit,
flüsterte sie. Der Wanderer schrie, der Hund heulte, der Wald schloss sich. Am nächsten Morgen fanden Spaziergänger am Ufer des Tornosees eine Spur im Boden, als hätte jemand etwas Schweres über den Waldboden gezogen. Daneben ein Fußabdruck. Nackt, klein, frauenhaft. Und im weichen Sand des Ufers zwei tiefe Abdrücken, wie vom Pfoten. Groß, unnatürlich groß. Vom Wanderer fehlte jede Spur. Nur der Wind flüsterte noch etwas, wenn man ganz genau hinhörte. Ein Lachen, ein Knurren und ein Wort.